Cosmic Latte, Kaffeehausgespräche über Astronomie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cosmic Latte. Ja, diesmal mit mir, der Eva, und aber mit...
Mir, der Jana.
Ja, hallo Jana. Also Elka ist dieses Mal nicht dabei. Ich soll allen schöne Grüße ausrichten aus Argentinien. Ich hoffe, sie denkt ein bisschen an uns. Also sie wird jetzt mal nicht dabei sein, auch bei der nächsten Folge nicht. Und wird wahrscheinlich auch ein bisschen seltener dabei sein, weil wir eben jetzt Jana an Bord geholt haben oder zu uns eingeladen haben an den Kaffeetisch, wenn man das so sagen kann.
So bist du jetzt dabei.
Genau, und wir wollen dich jetzt mal ganz herzlich willkommen heißen bei uns. Und ja, vielleicht magst du dich ganz kurz mal vorstellen. Und vor allem wollen wir natürlich wissen, ja, was hast du mit Astronomie am Hut? Hast nämlich ganz viel mit Astronomie am Hut.
Also einiges, genau. Ja, gerne. Ja, ich habe ursprünglich Physik studiert nach der Schule im Bachelor und wollte eigentlich was ganz anderes machen. Ich wollte eigentlich gerne Neurowissenschaftlerin werden.
Oh, das ist ja was ganz was anderes.
Das ist, genau, das hat damit ganz wenig zu tun. Die Sache war die, dass es hieß, ja, wenn man das kann man im Master studieren, aber man braucht ein Grundstudium in Naturwissenschaften. Und tatsächlich war Physik so das, was mich am wenigsten gestört hat. Also ich habe es jetzt nicht aus großer Leidenschaft studiert, muss ich sagen.
Okay.
Aber dann hatten wir so Pflichtvorlesungen, Wahlpflichtvorlesungen, genau, wo man sich was aussuchen kann. Und da habe ich eine Astronomievorlesung besucht und das hat mich voll umgehauen. Also da war es einfach völlig klar, okay, Neurowissenschaften komplett vom Tisch. Wir machen jetzt Astronomie. Und dann habe ich Astronomie Master gemacht, also Astrophysik, und bin dann kurz in der Forschung gewesen und bin jetzt tatsächlich mehr so in der Richtung Wissenschaftskommunikation gelandet. Also ich arbeite beim ZDF bei Terra X und mache nebenbei auch noch eigene Podcasts und so Zeug.
Ich wollte eben sagen, also wer jetzt sich vielleicht denkt, ach, ich kenne die Stimme, habe ich schon mal gehört, ja, genau. Also du betreibst ja unter anderem eben auch den Podcast von der Volkssternwarte in München.
Genau, so ist es. Da habe ich eine Zeit lang gearbeitet zwischendrin und dieser Podcast ist einfach übrig geblieben, genau. Der heißt Transluna und da geht es so ein bisschen um aktuelle astronomische Sachen, auch so ein bisschen Tipps am Himmel beobachten und so ein Kram. Der kommt da alle zwei Wochen raus.
Und dann, ja, hast du jetzt noch einen eigenen Podcast auch gestartet?
Du bist so ist es.
Ganz Podcast-addicted.
Ja, genau, so ein bisschen aktiv, der fällt. Genau, der andere Podcast heißt Ein großer Schritt für die Menschheit. Der ist ganz neu, da gibt es bis jetzt ein paar Folgen, aber kommt auch alle zwei Wochen. Und da geht es mehr um das, ich sage mal, Astronomy High. Also um das Gefühl der Astronomie, weil ich versuche so ein bisschen Geschichten auch zu erzählen. Klar ist da auch ganz viel astronomische Fakten drin und so. Aber ich denke, einer der großen Gründe, der mich in der Astronomie gehalten hat, ist einfach dieses Gefühl von, boah, wow, ich will das irgendwie wissen und sehen und mehr haben. Und genau, das versuche ich da so ein bisschen rüberzubringen in dem Podcast.
Ah. Es freut mich auf jeden Fall, dass du dir die Zeit nimmst, dass du jetzt auch bei uns mitmachst. Also es hat mich wirklich sehr gefreut, dass du zugesagt hast, nachdem wir dich gefragt haben, ob du mal dabei sein möchtest. Weil ich finde, das passt einfach total gut auch. Ja, ich freue mich wirklich sehr. Und ja, ich muss jetzt noch ein bisschen natürlich nachhaken bei der Astronomie. Mhm. Also es klingt recht spät, wenn du sagst, du hast das im Studium, dann bei einer Vorlesung oder sowas. Hast du da irgendwie so früher dir schon irgendwie Gedanken darüber gemacht oder weiß nicht, vielleicht war halt Astronomie bei dir vielleicht eher nicht so das Thema, weiß nicht, so präsent war auch an der Uni oder so? Oder an der Schule vielleicht sogar?
Genau, also lustigerweise hatte ich ganz früh schon so ein bisschen einen Bezug dazu, weil ich glaube, das ist so eine Standardgeschichte, die hat man irgendwie schon 100.000 Mal gehört, aber mein Papa war so Hobbyastronom, also der hat das nicht beruflich gemacht oder so, aber der hat einfach gerne Sterne beobachtet und kannte sich dann super aus. Als Kind fand ich das total beeindruckend mit den ganzen Sternbildern und so weiter und wo was ist. Und der hat mich da schon immer so ein bisschen mitgerissen, aber das ist so in der Kindheit irgendwie geblieben. Also später, als ich dann Teenager war oder auch erwachsen, ist das so ein bisschen in den Hintergrund gerückt und das kam dann so diese kindliche Begeisterung, vielleicht war es auch gerade das, ist dann wieder wirklich so hochgekommen im Studium, wo ich wirklich gemerkt habe, so, oh, da habe ich immer noch eigentlich eine riesengroße Passion dafür. Und es kam eigentlich eben als Kind, fand ich das halt toll.
Ja, interessant, dass du das ansprichst, weil bei mir war es jetzt nicht, bei mir hat mein Papa sich nicht für Astronomie interessiert. Bei mir war es ja eher so, dass ich ja quasi Bücher gelesen habe und mich da eher so theoretischer Natur damit auseinandergesetzt habe und jetzt da so weniger durchs Teleskop geguckt habe. Aber für mich war das damals also auch gerade so nach dem Abitur, Matura, wo du da schon ein bisschen so die Berufswahl ja auch festlegst, dass das für mich halt so eben kein Berufsbild war. Also ich bin irgendwie so gar nicht auf die Idee gekommen, dass man das beruflich machen kann. Also für mich war das immer so auf dieser Hobbyschiene irgendwie und damit beschäftigt man sich mit diesen coolen Sachen. Also bei mir waren es halt so schwarze Löcher und so, also auch ein bisschen klischeehaft natürlich, ja, wofür man sich da interessiert, ja, die mich dann so also gefesselt haben. Und das war bei mir auch die Motivation dann, also nachdem ich ja dann schon im Berufsleben war und eigentlich das erste Studium abgeschlossen hatte, dann eben Astronomie noch zu machen, das war so ein bisschen so das Hobbystudium. Oder ja, so ist das eigentlich auch.
Von sozusagen,
ja. Ja, genau. Also das mache ich jetzt so für mich und so. Ich habe es auch immer so dieses Selbstverwirklichungsstudium genannt, weil eben, also mein Brötchenjob, den habe ich ja jetzt schon. Ja. Und ja, und jetzt mache ich, ich meine, es ist ein Wahnsinn, dass, also Astronomiestudium als Hobby macht das nicht, Leute. Ja.
Ich wollte gerade sagen, also da muss man schon Commitment haben.
Ja, eine hohe Schmerzgrenze muss man auch haben, muss ich auch zugeben, ja.
Ja, bei uns haben sie es im Studium, ich weiß noch, gerade im Grundstudium Physik haben sie es Frustrationstoleranz genannt.
Ja, genau.
Und die muss man auf jeden Fall haben, das stimmt.
Ja, ich fühle da gerade mit, ja.
Total.
Ja, ich fühle das auch, ja.
Ich fand das auch total krass, weil gerade in der Physik hast du ja wirklich viele Leute, die sind absolute, ich sage immer so Cracks oder Leute, die halt wirklich eine krasse Begabung auf der Ebene haben. Mhm. Und ich hatte das nie. Ich wollte eigentlich irgendwas ganz anderes machen und dann eben später war so, ja, ich will eigentlich Astronomie machen. Und dann sitzt du in irgendwelchen Vorlesungen zu Festkörpern und denkst, oh Gott, ich verstehe überhaupt nichts. Ja, ist, man muss sich durchbeißen, auf jeden Fall, sehe ich auch so.
Ja. Aber ich merke auch, dass man da reinwächst.
Ja, das stimmt natürlich, ja. Ja. Man merkt so Dinge, die man vielleicht für nicht möglich gehalten hat. Also bei mir war es auch ganz viel, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber so die Mathematikvorlesungen, wo ich zwischendrin echt vor einer riesen Wand stand und mir dachte, oh Gott, ich kann das nie in meinem Leben, kann ich das verstehen oder irgendwie eine Klausur bestehen. Und es geht dann irgendwie doch. Also wenn man sich da reinkniet, geht
ja,
schon.
Ja. Ja, du läufst hier offene Türen bei mir ein. Also ich hatte da erst im letzten Jahr da, also mit theoretischer Physik 3, Quantenphysik. Also
ja.
Ja, das war ein neues Level.
Das ist echt, da sage ich echt immer, gerade diese Vorlesung ist mir so im Kopf geblieben, die Quantenphysik, wo ich bis heute sage, ich verstehe nicht, wie ich da Klausuren drin schreiben konnte und bestehen, weil ich weiß, also das ist natürlich immer schwierig, weil man weiß natürlich dann doch mehr, als man glaubt oder hat dann doch mehr mitgenommen, aber wenn man mich jetzt heute fragen würde, was ist denn das, erklär mir das mal, würde ich da stehen und sagen, ja, weiß ich nicht.
Genau, ja, vor allem da war es halt wirklich auch die Mathematik, wo ich mir gedacht habe, okay, mein Hirn explodiert jetzt. Und ja, und vor allem, ich habe auch wirklich das Gefühl gehabt, ich muss jetzt Mathe neu lernen. Also das ist so jenseitig von allem, was man irgendwie vorher gelernt hat.
Ja, das hat damit nichts zu tun. Ja, Gar nichts.
Und es ist auch so schwer, das zu jemandem zu erklären. Also es war dann so, wenn ich meiner Familie gesagt habe, ich musste lernen und das ist gerade echt hardcore. Ja. Und da kannst du nicht mehr vermitteln, weil das so, ja, das ist so jenseits von allen Welten irgendwie, finde ich.
Das hat nichts mit dem Alltag. So, die Leute fragen dich dann, was machst du gerade? Und dann, das ist ja noch nicht mal, dass du dann irgendwie sagen kannst, ah ja, wir machen jetzt hier E ist gleich mc Quadrat, sondern du arbeitest an irgendwas Obskurem, was kein Mensch versteht.
Ja, und du zeichnest noch nicht Hieroglyphen auf.
Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, ich habe dann eine Zeit lang zu Hause gelernt und dann hat sie mich immer gefragt, warum ich so viele Mistgabeln auf dieses Blatt zeichne. Aber jetzt glaube ich, war das Phi oder irgendein griechischer Buchstabe.
Ja, ne, schaut beeindruckend aus, ja, was man da so herumkrakelt.
Ja. Stimmt, ja.
Und ein halbes Jahr später fragt man sich ja selber, was war das?
Was war das eigentlich? Ich habe keine Ahnung, was da steht. Ja, das ist leider die Realität von dem Studium auf jeden Fall.
Hast du das dann irgendwann nochmal gebraucht?
Lustigerweise, ich habe, glaube ich, später, gerade so im als ich da noch an der Uni war, es war mitten während Corona, da war ich so eine Zeit lang in der Forschung, glaube ich, gemerkt, dass es so ganz krasse, spezifische Details gab, die ich dann plötzlich nochmal gebraucht habe. Mhm. Aber das weißt du natürlich vorher nicht, welches Detail du jetzt brauchst, deswegen musst du alles lernen.
Ach, das ist doof, ja.
Ja, das ist das Blöde dran. Aber ja, das meiste natürlich nicht. Also vom meisten muss ich auch echt sagen, gerade vom Bachelorstudium weiß ich nicht mehr viel. Man kann sich wahrscheinlich überall wieder reinarbeiten. Ich glaube, das ist schon so auch das Ding, was ich auch gemerkt habe später, wenn es um irgendwelche Sachen geht oder wenn ich auch jetzt Beiträge mache zu Themen, wo ich sage, boah, das ist nicht mein Spezialgebiet. Ja, es kann ja sein, irgendwas zu, mein Schlimmstes ist immer so Galaxienkram. Wenn Leute so über Galaxiencluster, da habe ich echt gar keine Ahnung. Mhm. Aber man merkt halt, durch dieses Grundstudium hat man die Möglichkeit, sich fast in alles so ein bisschen einzuarbeiten. Und das ist schon der große Vorteil.
Ja, du hast natürlich auf jeden Fall das Grundverständnis, ja, und tust dir halt leid. leichter, dann das zu verstehen, okay, was ist da jetzt wirklich dahinter?
Genau.
Und genau, aber wenn du sagst, so Galaxienkram ist nicht dein Kram, was ist dann dein Kram? Also hast du da so einen Schwerpunkt auch bei deiner Forschung gehabt?
Ja, den hatte ich. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Mein Schwerpunkt gilt immer so ein bisschen als der Pfau in der Astrophysik, so das, was sich nach außen ganz toll präsentiert. Aber bei mir sind es die Exoplaneten gewesen.
Ah, ja.
Die haben natürlich viel Aufmerksamkeit in der Presse manchmal heißt es so, ja, aber die anderen Sachen in der Astrophysik sind eigentlich viel komplizierter. Das glaube ich auch. Ich glaube, die Exoplaneten sind ein einfaches Fachgebiet eher, aber es hat mich halt einfach mitgenommen, weil diese Vorstellung von anderen Welten und dass man die erforschen kann, das war meins und genau, das war mein Fachgebiet eigentlich.
Ja, stimmt, die Exoplaneten. Ich glaube, es ist einfach leicht vermittelbar.
Ja. Das auf jeden Fall. Also die Details sind dann nochmal natürlich schwierig, also nicht alles, aber so grundsätzlich, was man da macht, das kann man den Leuten erklären, ohne dass man eine halbe Stunde Vorlesung halten muss. Ja,
genau. Ja, das stimmt. Nee, Exoplaneten sind auch nach wie vor groß in den Medien. Also ich habe es diese Woche gelesen, dass jetzt wieder ein erdgroßer Exoplanet entdeckt worden ist. Ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast.
Ja, das Lustige ist, das ist natürlich das, wenn man da irgendwie in dem Gebiet unterwegs war, bin da immer sehr skeptisch.
Wie siehst du das? Das ist sehr gut. Gut, dann werden wir mal ganz kurz berichten, was sich hier abgespielt hat und dann wirst du uns den Blick hinter die Kulissen.
Sehr gut.
Genau. Also es war jetzt diese Woche erst in den Nachrichten, beziehungsweise wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist es dann schon ein bisschen länger her. Aber es ist egal, es ändert nichts, das ist quasi an den Tatsachen, dass man jetzt eben also in 72 Lichtjahren Entfernung, also was jetzt gar nicht mal so weit weg ist, man einen Exoplaneten entdeckt hat, also so groß wie die Erde, glaube ich, er ist ja recht groß. Und auch der Stern, den er umkreist, ist sonnenähnlich.
Okay.
Nur ist er sehr nah dran an seinem Stern. Also dadurch hat er jetzt auch eine gebundene Rotation und ist jetzt natürlich nicht lebensfreundlich. Also ist jetzt keine zweite Erde, die wir da jetzt in dem Sinne gefunden haben, dass wir da Urlaub machen können. Sondern es ist eher so, dass es natürlich die sternzugewandte Seite natürlich sehr heiß ist. Ja, also da geht man von so Lava-Ozeanen aus, was ich total cooles Wort finde. Also das habe ich jetzt irgendwie neu gelernt, Lava-Ozean. Ich habe da immer gleich denken müssen, so als Kind, wenn du spielst, da ist überall Lava. Das dürfte bei der einen Seite von diesem Exoplaneten zutreffen und auf der anderen Seite natürlich ist dann halt ewige Finsternis. Also relativ ungemütlich. Er hat dann noch mehrere Planeten, die aber auch relativ nah, glaube ich, an dem Stern sind. Und ja, natürlich sehr kurze Perioden natürlich. Also der, den man jetzt entdeckt hat, ich glaube 4 Tage nur. Ja. Also
boah,
kannst du alle 4 Tage zum Silvester feiern oder Geburtstag.
Das ist fix, ja.
Genau, ja.
Wow. Okay, das Tolle ist, dass wir überhaupt Exoplaneten finden. Mhm. Ja, also das muss man schon irgendwie immer wieder sagen, weil ich meine, wir haben diese riesigen Sterne, die wahnsinnig hell leuchten und dann drumherum einen so klitzekleinen, also vergleichsweise klitzekleines Objekt wie einen Planeten zu finden, das ist irre. Und das machen wir ja noch gar nicht so lange. Also ich glaube, die Exoplanetenforschung wurde bis in die 90er hinein, war das so ein bisschen Hokuspokus, weil man nichts gefunden hatte, nichts wirklich. Und dann 95 kam der erste Exoplanet. Naja, wir haben halt bis heute sind es jetzt ein paar tausend. Und man muss auch sagen, wir haben jetzt inzwischen eigene Missionen, die wirklich nur danach suchen. Und der Planet ist tatsächlich ganz interessant, den du gerade beschrieben hast. Erdgroß ist natürlich cool, weil wir gehen jetzt nicht davon aus, dass sie sehr selten sind, aber die sind natürlich sehr schwierig zu finden, weil die wirklich sehr klein sind im Vergleich dann zum Stern. Und erdgroß weckt natürlich immer, genau wie du gesagt hast, die Vorstellung, dass man da irgendwie hin könnte, Urlaub machen, die zweite Erde, da können wir dann auswandern. Bei dem Planeten, genau, absolut nicht. Also wenn der so nah an seinem Stern ist, gebundene Rotation, genau wie du gesagt hast, das ist schwierig. Und natürlich ist auch die Frage des Sterns ganz wichtig. In dem Fall ist es jetzt tatsächlich interessant zu sagen, es ist ein sonnenähnlicher Stern, weil meistens finden die Planeten um sehr kleine Sterne, also um Sterne, die so M-Zwerge, die wirklich kleiner sind als die Sonne, die sind schwierig, weil diese M-Zwerge neigen zu sehr starken Ausbrüchen auf ihrer Oberfläche. Das heißt, die verstrahlen ihren Planeten einfach oder bestrahlen den sehr stark, was natürlich dann auch Leben da allgemein in Frage stellt, ob das überhaupt möglich ist. Ja, aber coole Entdeckung. Also ich meine, es reiht sich halt jetzt inzwischen ein in die, also man kann, soweit ich jetzt Bescheid weiß, es ist sehr schwierig, ein Paper zu veröffentlichen, wo man nur einen einzigen Exoplaneten confirmed sozusagen. Inzwischen müssen da schon mehr sein, weil das einfach nichts mehr so Besonderes ist, wenn man nur einen einzigen gefunden hat. Erdgroß ist natürlich immer noch so ein bisschen die extra Herausforderung. Und das Coole ist daran halt auch zu sehen, okay, was für komische Systeme gibt es. Also eine Periode von 4 Tagen, das muss man sich wirklich mal vorstellen, um einen sonnenähnlichen Stern. Der Merkur hat eine Periode von, glaube ich, 80 Tagen. Und der ist ja wirklich schon sehr nah dran. Also bei 4 Tagen, der ist unglaublich nah an seinem Stern. Das ist schon cool. Das ist schon abgefahren.
Ja, ich glaube, er ist, also wenn du ihn vergleichst eben mit Merkur, Sonne, ist er, glaube ich, nur so 12 oder 15% von der Entfernung da. Also er ist wirklich extrem nah dran. Ja.
Da ist auch kein Wunder, dass das dann Lava-Ozeane sind auf der sternzugewandten Seite. Das ist heiß da auf jeden Fall. Ja. Das ist so.
Klingt recht gemütlich, ja.
Nee. Ja, und dann ist halt immer die Sache mit diesen, finden wir in die zweite Erde, wie du gesagt hast. Ja, das ist ja die große Hoffnung auch immer von der Öffentlichkeit. Und da bin ich immer... Also wir haben bisher noch gar nichts, das kann man wirklich ganz klar sagen. Wir haben nichts, wo wir konkret wissen, das ist wirklich erdähnlich, also lebensfreundlich. Und es ist wahnsinnig schwierig, das rauszufinden. Und die meisten, die durch die Presse gehen, wo es dann heißt, ist hier Leben möglich? Da kann man nach den ersten 2 Zeilen, wenn man die liest, kann man sagen, ja, nee, wahrscheinlich nicht. Leider, also da müssen wir noch weiter suchen.
Ja, ich finde diese Geschichte immer ein bisschen seltsam in den Medien. Es ist an und für sich natürlich faszinierend, wenn wir quasi jetzt wirklich einen erdähnlichen... Also wirklich einen Planeten finden, der so ist wie die Erde, also auch lebensfreundlich und so. Aber andererseits denke ich mir, wir kommen ja eh nie hin. Ich meine, wir kommen nicht mal zum Mars, ja.
Ja.
Also es ist sowieso total out of reach irgendwie, ja.
Ja.
Aber natürlich geht es halt da eher darum, ja, etwas zu finden, was eben auch so lebensfreundlich ist, wo vielleicht eben auch Leben gedeihen kann, ja, eben vielleicht in der Form, wie es bei uns ja stattfindet. Von dem her natürlich ein interessanter Gedanke. Weißt du da zufällig etwas über die Detektion, wie man den entdeckt hat?
Also die meisten, bei dem konkreten Beispiel, weißt du den Namen zufällig von dem Exoplaneten?
Der Stern ist HD63433.
Okay.
Und der Planet dann heißt hat einen D hinten dran.
Okay.
Genau.
Dann bin ich mir nicht ganz sicher. Also die meisten Exoplaneten findet man heute über die sogenannte Transit-Methode. Die ist wirklich eigentlich sehr schnell erklärt. Alles, was die machen, ist, die gucken sich mit Teleskopen Sterne an und messen die Helligkeit von dem Stern. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, wenn vor dem Stern dieser Planet vorbeizieht, also wenn das genau das System so geneigt ist, dass man sehen könnte, wenn man sehr gute Augen hätte, wie der Planet vor dem Stern vorbeizieht, dann deckt dieser Planet ja ein Stück von dem Stern ab für eine Weile und dann sinkt die Leuchtkraft dieses Sterns für einen kurzen Moment. Das sind Verringerungen der Leuchtkraft von wenigen Prozent, aber sowas kann man inzwischen messen und da gibt's jetzt eben die großen Missionen, zum Beispiel TESS, das ist gerade ein Satellit, der ist im All, der observiert tausende, Millionen, glaube ich, fast von Sternen und guckt eben, ob es diesen Dip gibt. Und dann muss man halt Nacharbeit leisten, ob das wirklich ein Planet war. Es kann natürlich auch irgendwas anderes gewesen sein, was sowas auslöst.
Ja.
Genau.
Ich finde, das klingt immer so einfach, so Transitmethode, wenn er da vorbeizieht, ja. Aber das ist ja, ich meine, selbst wenn man da jetzt etwas beobachten würde, was bei der Sonne vorbeizieht, oder wenn man sich jetzt nur überlegt, so weiß ich nicht, vom Pluto aus die Erde vor der Sonne vorbeiziehen. Also das ist ja winzig klein.
Es ist winzig.
Und dann sind die ja auch noch sehr weit weg. Also das ist, ich finde es schon von der Leistung her, ist es halt wirklich also ich finde es faszinierend natürlich.
Auf jeden Fall. Und deswegen ist halt dann auch so ein erdgroßer Planet wirklich was Besonderes, weil das sind sehr, sehr gute Daten dann, da ist dann sehr gute Nacharbeit geleistet worden. Lustigerweise ist es natürlich auch so, wir haben einen ganz, ganz krassen Bias, also ein Auswahlproblem oder Problem muss man es vielleicht nicht nennen, aber es ist eine Systematik drin, dass man gerade solche Planeten, wie jetzt der gerade genannte, mit 4 Tagen Umlaufzeit, die werden halt viel öfter gefunden, weil das viel leichter ist, den nachzubeobachten. Ja, wenn der alle 4 Tage wiederkommt. Ja. Wenn ich jetzt einen Planeten habe wie die Erde, wo ich ein Jahr warten muss, bis der wieder vorbeizieht, ja, die meisten Doktorarbeiten sind dann irgendwie vorbei, weil du brauchst 3, 4 Events, sage ich mal, um den wirklich zu bestätigen. Und so viel Zeit hat meistens kein Mensch. Und das ist so ein bisschen das ist ein bisschen schade manchmal, dass man sich natürlich die Planeten raussucht, die man auch dann in absehbarer Zeit bestätigen kann. Und da braucht es natürlich bei der Transitmethode dann einen, der recht schnell um seinen Stern zieht.
Hast du das auch gemacht oder was hast du genau eigentlich erforscht, wenn ich da mal kurz nachhaken darf?
Also, klar, mein Gebiet war grundsätzlich diese Nachbeobachtung damals. Also wir haben Testdaten genommen, also die Beobachtungen von dem Satelliten und haben die durchsucht nach möglichen Signalen. Und dann haben wir mit dem Wendelstein-Teleskop gearbeitet. Das ist meine große Liebe da an der LMU gewesen. Das Wendelstein-Teleskop ist irre, ist ein 2,10 Meter Spiegelteleskop, also wirklich groß. Ich glaube, es ist immer noch das größte Teleskop in Deutschland. Und da kann man einerseits einerseits ganz normale Aufnahmen von den Sternen dann machen, also eben auch die Leuchtkraft messen. Aber das Tolle ist, die haben auch einen Spektrographen. Und damit kann man Radial Velocity messen. Und das ist so ein bisschen die zweite Methode, wie man Exoplaneten detektieren kann. Und zwar schaue ich mir an, ob der Stern sich bewegt. Und zwar, ja, man nennt das Wobble. Also wenn der so hin und her eiert, dann ist da wahrscheinlich irgendwas um ihn rum, was Gravitation ausübt. Es ist ja auch so, dass die Sonne steht ja nicht perfekt still. Gerade der Jupiter mit seiner großen Masse zieht die Sonne schon auch eine gewisse, ja, minimal, aber er zieht sie an. Und deswegen macht die Sonne auch so eine kleine Kreisbewegung um einen Punkt, der nicht in ihrer Mitte liegt. Sowas kann man mit dem Spektrographen messen. Da schaut man sich Spektrallinien an. Und das ist dann natürlich die beste Methode, um Exoplaneten zu bestätigen. Weil wenn ich sein Signal habe vom Stern und dann auch noch nachweisen kann, aber der Stern bewegt sich auch noch. Das war meine Aufgabe. Also durch sehr viele Nächte am Wendelstein verbringen und dann durch sehr viele Daten sich durchgraben, bis man irgendwann mal was gefunden hat.
Und was erfolgreich, jetzt muss ich natürlich nachfragen.
Also wir haben bestätigt, die sind auch inzwischen im Katalog, Wendelstein 1 und 2 B jeweils, das sind zwei Exoplaneten, die kamen da aus dieser Arbeit raus, das war noch während meinem Master, die konnten wir bestätigen, das sind aber zwei Gasriesen, die um einen, jetzt sind es glaube ich K-Zwerge beides, also beides sehr kleine Sterne auch, bisschen größer als die allerkleinsten Sterne, und ich habe bei einigen Veröffentlichungen jetzt, die heißen, weil die einzelnen Zahlen kann ich nicht mehr sagen, wie die sind, aber bei den Testkandidaten gab es ein paar, wo ich mit dran beteiligt war in der Zeit. Das sind dann Teams auch aus USA und man tut sich da natürlich zusammen. Genau, also ein bisschen erfolgreich, ja, aber es ist, man gräbt sich natürlich auch durch viel Mist, ja. Der Großteil der Signale ist Bullshit, muss man leider so sagen.
Aber hat sich deine Geduld bezahlt gemacht?
Ja, also das ist auf jeden Fall so. Und das ist natürlich ein irres Gefühl, ja, wenn du da stehst und deine Daten hast und sagst, boah, ich bin jetzt der Mensch auf der Erde, der sagen kann mit ziemlich großer Sicherheit, das ist tatsächlich ein Planet. Das ist schon cool.
Ja.
Das macht Spaß.
Ich bin ja auch gerade ganz begeistert. Total gecatcht und denke mir, ja, cool. Ja, schon, ja, muss ein erhebender Moment sein, ja.
Ja, das ist schon toll. Aber es ist natürlich auch frustrierend. Also da sind wir bei der Frustrationstoleranz, ne? Wenn du also deine 17. Signal hast, wo du dachtest, ah, oh, das ist doch super cool, und dann schaust du dir die Daten an und das so, ah, oh, nee, ich glaube, das ist irgendwie nix. Oder du hast den einen Moment, wo er wiederkommt, ja, und dann fängt es an zu regnen und du weißt so, jetzt wird's wieder nix mit der Aufnahme. Das ist natürlich auch frustrierend,
ja. Ja, aber du bist ja nicht dort geblieben, oder? Also da bist du dann weggegangen und hast dann direkt bei der Sternwarte dann begonnen, oder?
Genau, bei der Volkssternwarte, ja. Es gibt verschiedene Gründe. Also es war halt einerseits mitten während Corona, da ist dann Forschung auch so sehr ein einsamer Job, wo ich da in der Uni war. Also ich hatte einen Doktor angefangen und letztendlich war, glaube ich, die rein akademische Arbeit war nicht so das, wo ich mich dann erfüllt gefühlt habe, würde ich sagen. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, akademisch arbeiten kann sehr anstrengend sein. Die Bezahlung ist recht, naja, mittelmäßig, sagen. Und es wird halt gefordert, dass du sehr, sehr viel arbeitest. Und ich hatte das Gefühl, mir blieb keine Zeit für irgendwas anderes. Und ich habe so mit der Zeit so ein bisschen auch meine Leidenschaft für die Astronomie verloren, weil es nur noch Arbeit war. Und weil es hauptsächlich halt natürlich darum geht, Ergebnisse zu produzieren. Ich hatte eigentlich immer schon sehr viel Spaß daran gehabt, anderen Leuten von der Astronomie, von der Astrophysik zu erzählen und so ein bisschen diese Leidenschaft zu übertragen. Und dann habe ich mich irgendwann entschieden, dass ich, glaube ich, besser aufgehoben bin an einer Stelle, wo ich die Leidenschaft behalten kann und sie teilen kann, als dass sie so langsam irgendwie verloren geht, weil es nur noch, ja, weil es halt einfach viel, viel Arbeit und ein Umfeld ist, wo ich einfach gemerkt habe, das tut mir nicht so gut, wie es eigentlich sein könnte.
Ja, na, das ist ja gut, wenn man da dann rechtzeitig eigentlich auf die Bremse tritt. Und bevor man sich da wirklich bevor man den Spaß dann ganz verliert und es nur mehr noch zur Pflicht wird, ist ja ganz, ganz schade dann eigentlich.
Genau.
Ja, aber gibt es jetzt irgendwie so Aspekte, wo du sagst, das fehlt mir vielleicht oder das geht mir ab oder sagst du, oh, bin ich froh, dass das hinter mir ist?
Nee, also überhaupt nicht. Ich meine, klar, ich glaube, die Entscheidung war auch richtig und ich habe auch gemerkt, das hat mir dann auch gut getan, so ein bisschen auch mich wieder auf mich selber auch konzentrieren zu können, ein bisschen mehr. Und ich bin, also es gibt Menschen, die können, glaube ich, 60, 70 Stunden die Woche arbeiten. Das packe ich selber einfach nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mir einfach zu viel.
Oder nur eine kurze Zeit, ja.
Ja, genau. Also so auf Pump kann man das schon mal machen, klar, aber nicht.
Vor allem, wenn du weißt, ja, es ist ein Ende in Sicht. Also du machst das jetzt irgendwie, weiß nicht, das sind jetzt 2 Monate oder so, was du da durchbeißen genau. musst und dann ja. geht's wieder leichter.
Dann, ja, und das ist da halt nicht so. Und deswegen war das richtig, aber oh, ich vermisse das schon sehr. Also muss ich schon sagen, klar, also gerade dieses Gefühl, du bist da am Rand der Forschung und entdeckst Neues und so diese Tatsache, dass ich da am Wellenstein-Teleskop nachts gesessen bin, ganz alleine und das bedienen durfte und das machen durfte und den Austausch, den du hast mit Wissenschaftlern auf der ganzen Welt, das ist natürlich irre, also das macht Spaß und das ist super und das vermisse ich schon auch. Ich bin auch manchmal immer noch da, so alte Kontakte, so irgendwie Weihnachtsfeiern oder so, komme ich mal wieder vorbei.
Ah, okay, weil das ist ja nett. Schon genau. Na, das ist ja schon, ja. Ja, der Papa wird sicher stolz gewesen sein, oder? Auf dich.
Ja, das hat ihm schon gut gefallen, glaube ich. Ich musste ihm da ein bisschen erklären, glaube ich, dass es, dass die Forschung jetzt vielleicht nichts wird, aber also die Tatsache, dass diese Leidenschaft sich übertragen hat, glaube ich, das hat ihm gut gefallen.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, ja. Es klingt schon so, ja. Ja, na, sehr gut. Ja, wie lange ist das jetzt eigentlich her, dass du nicht mehr in der Forschung bist?
Gute Frage. Ich glaube, ich bin ausgestiegen im...
Du hast gesagt, war ja da noch Pandemie oder so, ist es ja noch.
Genau, 21, glaube ich, bin ich raus, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ja. Genau, also im Mitte 21, dann habe ich ein Jahr lang an der Fox-Sternwarte gearbeitet und habe dann beim ZDF, da bin ich dann gelandet, der Harald Lesch, der vielleicht dem einen oder anderen was sagt, kennt man früher doch von Alpha Centauri und solchen Sachen im Fernsehen, der ist ja auch Professor an der LMU und der ist bei Terra X beim ZDF und da machen wir jetzt den YouTube-Kanal mit ihm und das macht sehr viel Spaß, das ist sehr cool.
Naja, ich muss sagen, ich bin ja auch froh, dass du da quasi jetzt eher in der Wissensvermittlung bist oder in der Wissenschaftskommunikation, weil dann hast du jetzt auch Zeit, dass du bei uns im Podcast bist.
So ist es.
Weil ich glaube, sonst anders wäre es ja wahrscheinlich gar nicht möglich. Oder wir hätten eine Live-Schaltung dann gemacht, wenn du
wahrscheinlich
die Beobachtungszeit genau. gerade hast und eher alleine dort sitzt.
Genau, wenn dann, du gerade auf was wartest.
Genau, ja, hätten wir da zu dir schalten können, ja. Ja, aber es sind spannende Zeiten, die da, finde ich, gerade auch bei uns anbrechen. Also jetzt in der Astronomie, finde ich, also ich weiß, manchmal denke ich mir, vielleicht ist es auch die Bubble, in der man sich bewegt. Aber ich habe da halt auch das Gefühl, dass wirklich immer mehr auch in den Nachrichten ist, eben die Entdeckungen. Also ich habe so das Gefühl, dass da jetzt schon auch mehr von Kommunikation und Bildung passiert. Ja. Und wie gesagt, du warst ja auch an der Sternwarte und so. Und ich bin dann aber gleichzeitig dann immer wieder erstaunt, wenn du dann so aus deiner Bubble rauskommst, wie wenig Leute oft wissen.
Das ist also wild, ja.
Über Astronomie und das dann mit Astrologie vermischen. Ja. Und ja, also da stellt es einem dann oft die Zehennägel hoch.
Da gibt's halt, glaube ich, manchmal einfach ein bisschen eine Lücke, gerade auch in der Schule. Das finde ich immer so ein bisschen schade. Die Physik wird selten über Astronomie vermittelt. Also zumindest bei uns war das nicht so. Und ja, das Lustige war wirklich an der Sternwarte, an der Volkssternwarte, wo ich war, habe ich auch Führungen gegeben und so. Und meistens, wenn du so Kindergruppen hattest, die wissen wahnsinnig viel Bescheid, wenn das so Kids sind, die irgendwie da gerade, es ist ja irgendwie, hat man manchmal das Gefühl, erst sind Dinosaurier und dann das Weltall, was interessant ist. Und die wissen da alles Mögliche und erzählen dir das. Aber grundsätzlich ist es schon für einen Großteil der Erwachsenenbevölkerung, habe ich dort auch gemerkt, eine Neuigkeit, wenn du erzählst, naja, die Sonne ist ein Stern. Das ist nicht allgemein Wissen. Und ich meine, ich verstehe es auch, wir sind in einer massiven Bubble, ja, wir sind beide total begeistert davon. Klar, wenn jetzt jemand anderes in irgendeinem Fachgebiet, weiß ich nicht, wo ich mich halt weniger dafür interessiere, gibt es bestimmt auch grundsätzliche Sachen, die ich noch nie gehört habe. Aber ich habe manchmal schon das Gefühl, ja, es ist so ein bisschen verloren, dass die Leute sich so sehr für die Dinge über ihren Köpfen interessieren, sondern jeder guckt so ein bisschen auf die eigenen Füße und dann ja, gehen solche Sachen manchmal ein bisschen verloren, dass die Sonne ein Stern ist oder auch so Größenverhältnisse. Ich habe es neulich wieder gesehen, wo Leute den Mond als größer als die Erde einsortieren oder den Stern kleiner als die Erde. Das ist schon krass teilweise, ja. Und
Ich habe auch oft das Gefühl, dass also gerade so bei Kindern, dass da teilweise wirklich Spezialisten unterwegs sind, also die halt dann ihr Thema haben, sei es jetzt Asteroiden oder sowas, ja, und dich da voll an die Wand spielen könnten, ja. Und dann gedacht, oh, okay, da kann ich voll viel lernen jetzt, wenn ich dem Kind zuhöre. Und
Auf jeden Fall.
Und dann oft wirklich in der Erwachsenenbildung da oder das bei den Erwachsenen viel verloren gegangen ist. Ja, also.
Obwohl ja das Interesse dann schon da ist. Also ich hatte immer das Gefühl, selbst Leute, auch gerade an der Sternwarte, die eigentlich damit nicht viel am Hut haben, die waren dann immer total begeistert, wenn man denen das erzählt hat oder durchs Teleskop hat schauen lassen oder so. Also ich glaube, bei Kindern ist es halt vielleicht so ein bisschen wie bei dir, ne, dass sie sagen, sie machen das ja wirklich, also Kinder machen das ja nicht, um zu sagen, ich muss damit mein Geld verdienen, sondern wenn man etwas lernt, einfach rein aus Interesse, aus dem, boah, ich will das wissen, dann kann man sich in sowas auch viel mehr reinknien. Also ich meine, ich bewundere das wahnsinnig, dass du als Zweitstudium die Astronomie machst, weil das ist, also da muss eine Riesenleidenschaft dahinter stehen.
ich wundere mich manchmal auch über mich selbst. Also.
Ja, aber das ist, ja, aber du hast recht, also es kommt mehr in den Medien. Ich habe das Gefühl, es gibt auch so einen Raumfahrtaufschwung so ein bisschen, dass das wieder kommt und die Leute sich mehr dafür interessieren. Kommt natürlich auch immer mit der Diskussion, müssen wir das machen, so viel Geld ausgeben, bla bla bla. Aber es ist zumindest wieder ein bisschen präsenter auf jeden Fall.
Ja. Und auch das James Webb Space-Teleskop. Ja. Also ich finde auch, dass da jetzt ein ganz großer Schub gekommen ist. Und
total.
Und ich glaube auch kommen wird. Also ich glaube, dass da jetzt auch wirklich die kommenden Jahre, also wenn da jetzt dann noch die ganzen Auswertungen folgen und die Beobachtungen und also da, und da kommen wir dann auch wieder zurück zu deinen Exoplaneten.
Mhm, genau.
Weil ich glaube, dass gerade da in dem Bereich wird dann auch viel passieren. Also ich habe auch über die Monde bei uns im Sonnensystem letztens gesprochen, dass ich auch glaube, dass da, weil da jetzt auch so viele Missionen unterwegs sind, also im Stichwort JUICE, also dass da wirklich noch viel passieren wird auch von den Erkenntnissen.
Fall.
Und das nächste sind eben diese Exoplaneten und da eben auch mit James Webb, also eben auch Stichwort die Atmosphären von den Exoplaneten, das finde ich ja, das ist ja auch mindblowing.
Das ist unglaublich. Das wundert mich immer noch aufs Neue, dass das funktioniert.
Ja, eben. Also weil das einfach so fein und fragil und so, also das ist wirklich
erstaunlich. Aber es ist der nächste Schritt, ne? Weil das ist genau das, was ich auch vorhin gesagt habe, diese Frage von, ist ein Planet bewohnbar oder kann Leben darauf entstehen oder bestehen? Klar, wie du sagst, ne? Also interessant für uns ist es insofern nicht, weil wir dahin könnten. Also das muss man den Leuten auch echt immer nochmal klar machen normalerweise. Keine Chance, ja. Also ich meine, das ist, wir kommen noch nicht mal, wie du sagst, wir kommen noch nicht mal zum Mars. Also wir sind noch nicht mal irgendwie in Ansatzweise dabei, unser System zu verlassen. Die Vorstellung, dass wir da irgendwie in 40 Lichtjahren Entfernung plötzlich irgendwohin aussiedeln. Also das ist wirklich leider no way. Aber natürlich ist die Frage interessant, weil man sich natürlich fragt, ja, sind wir alleine und so. Und die einzige Möglichkeit festzustellen, ob ein Planet bewohnbar ist, ist durch diese Atmosphärenuntersuchung. Weil es kann ja sein, zum Beispiel die Venus, wenn man sich die jetzt anschaut, die ist ja von ihrer Position her eigentlich ganz gut. Die ist erdgroß ungefähr, die ist schön in einem guten Bereich, weit weg genug, dass das Wasser nicht sofort verdampfen würde, aber nicht so weit weg, dass es zu Eis wird. Aber die Venus ist völlig unbewohnbar. Mhm. Das liegt an ihrer Atmosphäre. Und das muss man halt nachprüfen können. Und James Webb ist jetzt wirklich das erste Instrument, was da überhaupt eine Chance hat, diese Atmosphären genauer zu untersuchen.
Ja, ich glaube, da gab es ja auch schon so erste Veröffentlichungen, oder?
Ja, also die haben jetzt tatsächlich schon, ich glaube, der erste Datenrelease von James Webb hatte eine Atmosphärenuntersuchung dabei. Die gucken sich gerade natürlich, also grundsätzlich, wie man das macht, das muss man sich auch wirklich vor Augen führen, wenn man sagt, diese Transitmethode ist schon wild, diese Atmosphärenuntersuchung ist noch wilder. Weil was die machen ist, die gucken sich also wieder so einen Planeten an, der vor seinem Stern vorbeizieht. Und dann nehmen die nur das Licht, was vom Stern durch die Atmosphäre gelaufen ist. Und das ist ja ein minimaler Teil. Also diese Atmosphäre ist ja wirklich super dünn drumherum. Also diese Datenreduzierung ist unglaublich. Die Details, die da dabei sein müssen, um überhaupt irgendeine Aussage zu treffen. Also die nehmen wirklich nur den Teil von dem Sternenlicht, der die Atmosphäre durchlaufen hat von dem Planeten. Und dann können die halt sehen, okay, was für Absorptionslinien finden wir da? Also was für ein Spektrum? Und das lässt dann wieder auf die Elemente schließen. Und die untersuchen natürlich jetzt gerade sehr gerne Puffy-Gasriesen, sagt man da. Also große Gasplaneten, die eine sehr breite Atmosphäre haben. Das ist natürlich einfacher.
Mhm.
Da hat man einiges gefunden, aber sie sind schon auch dabei, jetzt in den letzten Releases, ich habe mal mich ein bisschen durchgeguckt, so terrestrische, also Gesteinsplaneten auf ihre Atmosphären zu untersuchen. Und die haben da alles Mögliche schon nachgewiesen. Also CO2, Methan, bei dem K218b, der ging neulich mal ganz groß durch die Presse. Da haben sie Dimethylsulfid nachgewiesen. Das gilt als Biomarker. Also das ist wird so ein bisschen gehandelt als, ja, wenn das in der Atmosphäre ist, dann stehen die Chancen ganz gut, dass da tatsächlich pflanzliches Leben zumindest ist, weil das nur durch Photosynthese oder durch Leben halt hergestellt wird. Da muss ich auch den Disclaimer geben, ich habe mir diese Daten auch angeguckt. Also dieses Signal ist schon wild. Das kann man da drin sehen, da kann man aber auch sagen, ja, da kann ich aber auch alles Mögliche drin sehen. Also da müssen auf jeden Fall nochmal mehr Daten genommen werden. Aber sie sind dabei, wirklich nachzuweisen, oder Wasserdampf zum Beispiel auch in diesen Atmosphären mit James Webb nachzuweisen. Und ich glaube, die einzige Chance, die wir haben, wenn wir Leben irgendwann mal finden wollen, ist mit diesen Atmosphärenuntersuchungen. Und da stehen wir jetzt gerade am Anfang und da wird sicherlich noch ganz, ganz viel kommen, bin ich mir ganz sicher.
Ja, ich sag's ja, aufregende Zeiten kommen auf uns zu.
Auf jeden Fall.
Und du hast die Forschung verlassen.
Ja, eigentlich total doof, der schlechteste Moment. Aber ich kann sie zumindest von außen betrachten und sie weitertragen. Das ist das Gute dran.
Du lässt die anderen einfach die Arbeit machen.
Genau.
Und lädst sie zurück und schaust, was da rauskommt. Genau.
Das gefällt mir. So werde ich das in Zukunft beschreiben. Das ist sehr gut.
Ja, yeah. Nein, ich finde das auch total spannend, also gerade eben das mit den Atmosphären, das ist ja wirklich ein Wahnsinn und da halt dann so Biosignaturen eben auch zu entdecken und nachzuweisen. Ich möchte jetzt an dieser Stelle noch ganz kurz einen Hinweis machen, weil wir haben ja auch schon in Cosmic Latte ein paar Mal über Exoplaneten gesprochen, also ist zwar schon ein bisschen her, das waren so die ersten Episoden 5, 6 und 7, wo wir auch über zweite Erde gesprochen haben und bei einem Teil ging es eben auch um die Biosignaturen, also wer da nochmal reinhören möchte, ist gerne eingeladen, da erklären wir das auch ein bisschen genau, welche Elemente da gelten als Biosignaturen. Hat man ja auch eine Zeit lang geglaubt, dass man bei der Venus ja was entdeckt hat.
Ja.
In den Atmosphären.
Phosphor war es, glaube ich.
Ja,
was
genau.
Haben die da gefunden? Ja. Ja, das ist natürlich schwierig, weil man hat die zwei Probleme. Ja. Einerseits ist das Signal tatsächlich echt und ist es wirklich eine Biosignatur.
Genau, ja.
Ja.
Wer hat es dorthin gebracht, wenn es dort ist?
Genau. Aber das ist schon spannend, also weil das natürlich, die Leute glauben, glaube ich, manchmal, dass man sagt, okay, wir finden irgendwie Leben, indem wir Raumschiffe oder sowas von irgendwelchen anderen Zivilisationen finden. Und wenn ich wetten müsste, wie wir Leben im All finden, dann wird das über diese Biosignatur
gehen. Ja.
Alles andere ist zu klein. Also das ist einfach, Wie willst du das nachweisen? Das ist leider schwierig.
Das ist so ein schönes inneres Bild, irgendwie so die Erwartungshaltung von außen, wie außerirdisches Leben entdeckt wird und aussieht und Wie das in der Forschung aussieht.
So ist es, ja. Das ist meistens etwas unspektakulärer.
Ja, da werden irgendwelche Linien angesehen und man hofft, dass man vielleicht Mikroorganismen findet und das wäre schon revolutionär.
Das wäre die größte Meldung überhaupt, wenn man das finden würde.
Genau, ja. Und die Öffentlichkeit träumt wahrscheinlich von irgendwelchen Megacities.
Klar, und ich meine, es ist ja auch nicht falsch. Also man muss auch sagen, lustigerweise, da gibt es ja auch Forschungsprojekte in die Richtung, dass man sagt, man sucht so nach diesen Dyson-Spheres und so, also nach Strukturen um Sterne herum. Aber die Chance ist einfach viel geringer, dass wir sowas finden. Und wahrscheinlich wird es irgendwie, oh ja, wir glauben, wir haben Mikroben gefunden. Wir sind uns nicht ganz sicher. Mal schauen. Ja. So wird es wahrscheinlich ausgehen.
Ja, aber trotzdem super spannend. Und ich glaube eben auch, ja, wenn man da vielleicht eben wirklich auch die, ja, ich will jetzt gar nicht Bildung sagen, aber wenn man da, also einfach auch die Methoden dahinter sieht und das und die Wissenschaft dahinter sieht, dann sind auch solche Sachen total wow. Ja? Und dann erkennt man auch erst, was das eigentlich für eine Leistung ist, die dahinter steht. Also, wie gesagt, so Transitmethode, das klingt so, ja, da passierte da quasi den Stern da. Ja? Und, aber was da eigentlich dahinter ist und was das auch für eine technische Leistung eigentlich ist.
Auf jeden Fall.
Die da
ich kann da immer nur empfehlen, mal auf Planet Hunters, heißt das, glaube ich, zu gehen. Das ist so ein Citizen Science Projekt, also das ist eine Webseite. Und da kann man Lichtkurven sich selber anschauen, die von Tests oder welchen Satelliten auch immer ausgegeben wurden und einen Transit markieren, wenn man glaubt, dass man da einen gefunden hat. Und das ist wirklich cool, um mal einen Einblick in die Forschung zu kriegen, wie diese Lichtkurven eigentlich ausschauen. Also, dass das nicht so eine Linie ist, die dann so ganz schön und deutlich einfach so einen Einbruch hat und dann wieder hochgeht, sondern dass das halt super noisy, messy ist und man sich überlegt, naja, sehe ich da jetzt was? Weiß ich gar nicht so genau. Also, das ist wirklich interessant, da einen Einblick zu kriegen, weil diese Daten sind halt meistens nicht so schön, wie man sich die vorstellt. Es ist halt oft sehr, sehr rauschig. Und da dann irgendwelche Signale rauszufiltern, das ist schon eine Herausforderung.
Ja, dann packen wir den Link auf jeden Fall in die Shownotes.
Mhm.
Und ja, wenn es jemand ausprobiert hat von euch, lasst es uns wissen.
Gerne.
Sagt uns Bescheid, wenn ihr was entdeckt habt. Das wollen wir natürlich wissen, da wollen wir dabei sein. Ja, möchte ich mich nochmal bedanken bei dir, dass du hier warst. Es sei denn, du hast noch was zu ergänzen.
Eigentlich nicht. Hat mich mega gefreut, hier zu sein. Vielen Dank auch für die Einladung, auf jeden Fall. Und müssen wir mal schauen, was wir so in Zukunft noch machen können. Bin ich sehr gespannt.
Ja, ich hoffe ganz viel. Also es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, heute mit dir über Exoplaneten auch zu sprechen. Ein sehr spannendes Thema, sehr aktuelles Thema eben auch, wie man immer wieder sieht. Und ja, wenn ihr Fragen habt oder auch speziell an Jana oder zu den Exoplaneten, dann schreibt uns gerne. Ihr könnt natürlich auch schreiben, wenn ihr Ideen für ein Thema habt, das wir besprechen sollen, dann schreibt uns einfach eine Mail an contact@cosmiclatte.at. Ihr könnt uns natürlich auch über unsere sozialen Kanäle kontaktieren. Also wir sind auf Instagram Instagram und auf Twitter vertreten, also das heißt jetzt X, muss ich mich noch gewöhnen, ja. Also da einfach nach Cosmic Latte Podcast suchen. Und ja, wie ihr wisst, könnt ihr euch bei uns auch bedanken, gerne mit einer Tasse Kaffee in Form einer Spende. Katharina hat das getan über PayPal. Vielen Dank, Katharina, an dieser Stelle für deine Spende. Ja, also ihr könnt eben über PayPal, könnt ihr uns einmalig gerne eine Spende zukommen lassen oder auch öfters, wie ihr wollt. Oder ihr könnt Mitgliedschaften abschließen über Steady und Patreon und da quasi ein Teil von Cosmic Latte werden. Dann bleibt uns sozusagen danke, danke an euch und danke Jana und ja, bis zum nächsten Mal.
Danke dir, bis dann.
Tschüss.
Den Wendelstein kann ich auch sehr als Ausflugsziel empfehlen, falls du gerne wanderst.
Ja, ja, ich habe es mir gerade schon überlegt. Ja.
Das ist cool. Also man kann auch oben recht nah dran. Und genau, also wenn du das mal vorhast, sag Bescheid, dann gucke ich mal, dass man vielleicht da auch kleine Führung oder sowas organisieren kann. Weil das ist schon cool. Also dieses große Teleskop da drin,
toll, ja.
Macht schon Spaß, das zu sehen. Es ist echt ein Ding.
Ja, voll cool.